Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ich habe mich nicht versprochen, ich habe das extra so gewählt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Es ist nicht immer alles Gott, was den ersten Platz einnimmt. Und da sind wir schon bei dem Thema Eifersucht und wer ist eigentlich die Nummer eins? Darum soll es in diesem Gottesdienst heute gehen. Ich habe den Untertitel gewählt, der vielleicht etwas verständlicher ist wie der Titel. Da heißt es, was nimmt den ersten Platz in meinem Leben ein? Es ist nicht alles Gott, was diesen ersten Platz einnimmt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ich beziehe mich heute etwas, man soll ja sagen, wo man seine Gedanken her hat, auf ein Buch, das ich gerade gelesen habe. Es ist von Timothy Keller. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Den Titel fand ich so toll, habe ich deshalb auch gestohlen von ihm. Und das Buch könnt ihr nachher mal anschauen. Es ist nicht zu übersehen, ganz in Gold. Ein ganz tolles Buch. Einige Gedanken, die ich jetzt auch heute weitergebe, kommen auch aus dieser Quelle. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Unbemerkt, manchmal auch bemerkt und für uns sichtbar, manchmal persönlich, einfach wie wir gestrickt sind, manchmal aber auch kulturell, wie unsere ganze Gesellschaft tickt und wie unsere Gesellschaft funktioniert, ganz leise und schleichend manchmal verschieben sich Prioritäten. Dinge, die eigentlich gar nicht schlecht sind, werden immer wichtiger in unserem Leben. Und auf einmal, man merkt es manchmal gar nicht so richtig, sind sie ganz, ganz wichtig. Und nehmen, das ist der Titel und das Thema von heute Morgen, und nehmen den Platz ein, der eigentlich nur einem zusteht, nämlich unserem Gott. Der erste Platz in unserem Leben, das Zentrum, das soll ihm gehören. Und so häufig schleicht sich da was anderes ein und nimmt diesen Platz letzten Endes ein. Es können Dinge sein in unserem Leben. Es können Bedürfnisse sein, Gedanken, Ideen, ganz unterschiedliches. Wir werden darauf jetzt dann noch kommen, dass diesen Platz einnimmt, der Gott gehört, nämlich der erste Platz. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Nicht alles, was wichtig ist in unserem Leben, hat einen Bezug zu Gott. Manchmal schleicht sich eben anderes ein. Wenn wir an Götzendienst oder Götzen denken, es geht schon, ich werde nicht drüber stolpern. Wenn wir an Götzen denken, dann denken wir manchmal an solche Themen. Irgendwelche Bilder, irgendwelche Statuen. Ich kenne kaum noch einen Wellnessbereich eines Hotels, in dem nicht irgendwo eine Buddha-Figur rumsteht. Das verbinden wir manchmal mit dem Begriff Götze. Aber Christen, wie wir jetzt heute zusammen sind, haben wahrscheinlich wenig solche Figuren zu Hause und schon gleich gar nicht beten wir sie irgendwie an. Geht uns deshalb das Thema vielleicht gar nichts an? Wir haben ja keine solche Verehrungen von irgendwelchen Plastik- oder Holzteilen. Wir sind ja auch nicht in der Antike, wo die Griechen so ihre Götter für alles hatten, den Zeus und die Aphrodite und wie die alle geheißen haben und diese Götter dann auch angebetet haben. Und wir heute? Wer nimmt den ersten Platz in unserem Leben ein? Ist es Gott? Und wenn nein, dann werde ich jetzt heute ein paar Mal das Wort Götze benutzen und verstehe es genau so. Das, was diesen Platz Nummer eins einnimmt, der eigentlich Gott gehören würde. Wir müssen manchmal gar nicht so weit reisen, bis wir zu diesen Götzen kommen. Und die Wohnung dieser Götzen ist gar nicht unbedingt nur die Wellness-Oase im Hotel, sondern diese Götzen wohnen in unserem Herzen, in uns selber. Dinge, die wir verehren, unsere Sprache verrät uns da fast, vergöttern. Götter, Götzen, die uns so wichtig sind, dass es alles andere überragt und die im Herzen, in unserem Leben wohnen. Ihr sagt vielleicht, verrückt, ich habe doch keine Götzen, eben, ich bete doch nicht irgendwas anderes an. Ich habe schon gleich gar nicht irgendwelche Figuren im Haus. Was soll denn das Ganze? Wir werden heute Morgen davon reden, von Dingen, denen wir sehr hohe Bedeutung beimessen, die ganz viel Platz in unserem Leben und in unserem Herzen haben. Ich würde mal sagen, die fast wie zum Mittelpunkt unseres Lebens geworden sind, worauf unser Leben fast wie ausgerichtet sein kann und es deshalb zu einer Art Götzen geworden ist. In diesem Buch, es ist nicht alles Gott, was glänzt, sagt Timothy Keller, unser Herz ist eine Götterfabrik, eine Götzenfabrik. Und er hat nicht ganz Unrecht. Wir machen diese Dinge in unserem Leben, in unserem Herzen und geben ihm entsprechend Raum. Börsencrash 2008, 2009, Wirtschafts-, Banken-, Börsenkrise. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wie viele reiche Banker sich das Leben genommen haben in diesen Jahren, also 2008, 2009. Eine ganze Reihe von Menschen sind aus den Fenstern gesprungen, haben sich erhängt, haben sich anderweitig umgebracht. London, Shanghai, New York, einige ganz bekannte und auch sehr, sehr reiche Menschen. Sie haben in kurzer Zeit fast alles verloren, was sie hatten. Und damit war für sie irgendwie alles sinnlos geworden. Milliarden, über die sie für diese jahrelang gearbeitet hatten, die Börse so in einem Tag einfach wie geplatzt, alles weg. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Sprung aus dem Fenster, weil es eigentlich keinen Sinn mehr macht. Übrigens spricht auch Paulus schon in der Bibel davon, dass Geiz und Habgier, wir werden nachher noch einen Text dazu lesen, nichts anderes ist als Götzendienst. In Kolosser 3, Vers 5 sagt er das. Und da merken wir, wenn Menschen sich das Leben nehmen, wie alles auf eine einzige Sache fixiert war. In diesem Fall war es jetzt vielleicht der Wohlstand oder das Geld, die Börsen, die Aktien, die sie besessen haben. Und wenn das weg ist, dann ist es wie Boden unter den Füßen ist weg. Nichts ist mehr da, das hält. Man sieht keinen Sinn mehr im Leben. Was sind also Götzen für uns? Was sind Götzen? Man erkennt sie daran, dass das Leben wie sinnlos erscheint, wenn es weg ist. Unser Herz als eine regelrechte Götzenfabrik. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und für unterschiedliche Menschen sind es auch unterschiedliche Dinge, die manchmal in unserem Leben und in unserem Herzen diesen riesen Raum einnehmen, den sie eigentlich nicht einnehmen sollten. Und ihr seht an dieser Liste hier, und die ist längst nicht vollständig, die kann man meterweise weiterziehen, das sind alles Dinge, die an sich nichts Falsches ist. Weder Geld noch Erfolg, Familie und Kinder ist an sich ja nichts Falsches. Schon gleich gar nichts Sündiges. Schönheit, Fitness, Überzeugungen. Bei Macht wird es dann schon ein bisschen anders vielleicht, aber grundsätzlich sind das Themen, die in unserem Leben vorkommen und ihren Raum im Leben haben. Und ich möchte uns heute herausfordern, einmal darüber nachzudenken, ob es nicht Dinge gibt in unserem Leben, die einen zu großen Raum einnehmen, nämlich den Raum, der Gott zusteht, das Zentrum unseres Herzens. Wir reden heute nicht von Statuen und von irgendwelchen Figuren. Wir reden von dem Platz, von der Zentrale in unserem Herzen, unserem Denken, unserem Herzen, unserem ganzen Leben. Und Christian hat schon angesprochen, dass in der Bibel häufig unsere Beziehung zu Gott verglichen wird mit einer Ehe. Und wenn dann die Israeliten andere Dinge wichtiger nahmen als Gott selber, dann spricht Gott häufig vom treulosen Volk, von der Treue, die gebrochen worden ist. Ich habe euch drei Bibeltexte aufgeschrieben, sie ist jeweils fast ein ganzes Kapitel, werden wir es nicht lesen. Wenn ihr die Texte mal lesen würdet zu Hause, werdet ihr merken, dass die Bibel Treulosigkeit, zum Teil sogar das Wort Ehebruch, benutzt in der Beziehung zu Gott. Und zwar dann, wieder, ich wiederhole mich jetzt und wiederhole mich auch ganz bewusst, dann, wenn Dinge wichtiger geworden sind als Gott. Zum Beispiel in Habakuk 1, Vers 11, da geht es darum, dass die eigene Kraft wichtiger war. Da sagt Gott, du bist ja so dumm, du verlässt dich auf diese eigene Kraft und du verlässt dich nicht auf mich, deinen Gott. Ezekiel 16, Jeremia 2 und 3, ganze Kapitel, da geht es um das Bündnis. Diejenigen, die das Alte Testament etwas kennen, kennen diese Texte, wo Gott dem Volk Israel vorwirft, anstatt dass du dich auf mich und deinen Gott Jahwe verlässt, gehst du Bündnisse ein mit Ägypten, gehst du Bündnisse ein mit Assyrien, du verlässt dich auf deren Armeen und auf deren militärische Kraft, du hast die Treue gebrochen, du verlässt dich nicht auf mich, sondern auf diese anderen Menschen und diese anderen Mächte. Eine Treulosigkeit, die Gott hier dem Volk Israel vorwirft. Oder in dem letzten Text, in 1. Samuel 15, da ist die Geschichte von dem König Saul. Und da sagt Gott ganz klar durch den Samuel an den König Saul, dass die Auflehnung gegen Gott, dieses andere Dinge sind wichtiger, nachdem er so eine ganze Machtpolitik gestartet hat, dieser Saul, dann kommt der Samuel und sagt, Saul, Auflehnung gegen Gott ist genauso schlimm wie, benutzt er wirklich dieses Wort, Götzendienst. Auflehnung, Trennung von Gott. Wenn wir fragen, ja, was sind denn diese Götter? Was könnte denn so wichtig sein? Dann gibt es drei Eigenschaften, an denen wir das wie so messen können und sehen können. Und es sind gleichzeitig jetzt auch wie so Kontrollfragen für uns. Wenn wir jetzt also diese Dinge durchgehen, dann denkt mal über euer Leben nach, wo ihr vielleicht solche Dinge entdecken könnt und sehen könnt. Menschen lieben ihre Götzen. Menschen vertrauen ihren Götzen. Und Menschen, das ist ganz interessant, gehorchen ihnen auch. Geben ganz viel auf für diese Götzen. Menschen lieben ihren Götzen. Und da kommen wir wieder zu dem Bild, das du schon genannt hast, Christian, das Bild der Ehe, einer Beziehung, die Gott mit seinem Volk haben wollte. Und Gott immer wieder sagt, ich bin ein Gott, der eifersüchtig ist. Das ist ein Wort, das im Alten Testament recht häufig vorkommt. Ich bin doch derjenige, den ihr lieben sollt. Und dann auf einmal sind euch andere Dinge lieber als ich. Aus Gottes Perspektive wie Ehebruch, also im übertragenen Sinn. Ihr liebt andere Dinge mehr als mich. Wir lieben unsere Götzen. So Kontrollfrage für euch. Wenn eure Gedanken spazieren gehen, was kommt euch dann in Sinn? Das sind meistens Dinge, die wir lieben, die uns wichtig sind. Wenn wir gerade nichts Dringendes zu tun haben, wo sind wir gedanklich? Könnte ein Signal sein, dass Dinge uns sehr lieb geworden sind, vor allem wenn es immer die gleichen Dinge sind, um die unsere Gedanken kreisen. Und ihr kennt das, wenn man irgendwie ein Projekt vor Augen hat, also ich weiß noch, als wir damals ein Haus gesucht haben, also jede freie Minute, ob unter der Dusche oder beim Autofahren, oder immer ging es so darum, Haus und wo und was finde ich und gibt's da was und alles dreht sich darum. Nun sage ich nicht, dass ein Haus suchen Sünde ist und dass das automatisch Götze und schlecht ist, aber die kritische Rückfrage, welchen Stellenwert hat es in unserem Leben? Ich durfte vor kurzem mein neues Auto raussuchen für meine Arbeit. Und Alex und ich haben stundenlang diskutiert über dieses Auto und jede freie Minute und wir fahren zum Autohaus und schauen die Dinger an und alles dreht sich nur um dieses Thema. Auto raussuchen ist nichts Sündiges und nichts Falsches, aber welchen Stellenwert hat es auf einmal bekommen bei uns? Ist fast erschreckend, auch in Zeit gemessen, wie viel Zeit wir dann für solche Dinge ausgeben. Wir lieben unsere Götzen. Kritische Rückfrage, Überlegung für euch, was könnte manchmal wichtiger geworden sein als Gott? Wir vertrauen unseren Götzen, wir verlassen uns auf sie. Wir glauben, Sicherheit durch sie zu bekommen. Da denken wir natürlich sofort an den Bereich der Finanzen und des Geldes, aber es geht weit, weit darüber hinaus. Kontrollfrage hier. Was sind so deine Ängste, deine Albträume? Da sind wir relativ schnell bei dem Thema dessen, auf was ich mich verlasse. Wenn ich befürchte, es ist nicht mehr da. Ich kenne Menschen, die denken so über ihre Gesundheit. Es ist der größte Albtraum, wenn die Gesundheit weg wäre. Jetzt drehe ich den Stiel rum und sage, dann hat wohl dieses Thema Gesundheit einen unheimlichen Stellenwert im Leben dieser Person. Ich kenne andere, die über Finanzen so ähnlich denken, ständig die Börsenkurse anschauen. Welcher Tag ist irgendwas nach unten? Schon wird Nervosität und alles Mögliche breit. Dort, wo unsere Ängste sind, wie so eine Art unsere Albträume, könnte es ein Signal, ein Indikator sein, gibt es Dinge, die da wichtiger sind, die uns so beschäftigen, dass wir regelrecht Angst haben, sie zu verlieren? Und das Letzte, wir sind auch gehorsam unseren Götzen. Wir geben sehr viel dafür auch auf. Kleines Beispiel, in unserer westlichen Kultur ist diese persönliche Freiheit ja unheimlich wichtig angesiedelt. Ganz oben auf der Liste von ganz vielen Menschen. Und wir opfern diesem Götzen Freiheit, tiefe Beziehungen. Wir erlauben, dass Karrieredenken durchschlägt, dass es nur um mich und meinen Vorteil geht. Hauptsache ich, die anderen sind egal. Wird diesem Götzen Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung, ich bin im Mittelpunkt geopfert. Würden wir wahrscheinlich kaum so sagen, ist doch kein Götze, ist doch ganz normal, dass man guckt, dass das einem gut geht. Aber wieder, ich stelle die Frage, welchen Stellenwert hat es in unserem Leben und könnte es nicht sein, dass der irgendwie zu stark gewachsen ist und auf einmal andere Dinge zerstört. Hier so eine Kontrollfrage. Wo gehen unsere Gefühle durch? Wo wir richtig wütend werden können und richtig aggressiv werden können, ängstlich vielleicht auch. Wenn diese Dinge auftauchen, dann einfach die Rückfrage, warum ist das jetzt? Warum reagiere ich jetzt so? Es könnte sein, dass da Dinge sind in unserem Leben, die langsam, vielleicht schleichend, eine Riesenbedeutung gewonnen haben, denen wir fast schon wie gehorchen und die deshalb den Platz einnehmen, der Jesus gehört. Zitat aus diesem Buch fand ich sehr, sehr treffend. Da heißt es, was uns beherrscht, ist im Deutschen sehr schön mit dem Herrschen, da ist das Wort Herr drin, was uns beherrscht, ist unser Herr. Wer nach Macht strebt, wird von der Macht beherrscht. Wer nach Anerkennung strebt, hat sich in die Gewalt der Menschen gegeben, denen er gefallen will. Wir beherrschen unser Leben nicht selbst. Wir werden von dem beherrscht, was die Herrschaft in unser Leben hat. Und die Frage ist es Gott? Oder sind es andere Dinge? Was ist zu tun? Zwei Punkte sind mir ganz wichtig und die möchten wir anschauen anhand einer biblischen Geschichte, die ihr wahrscheinlich sehr gut kennt. Den Götzen entlarven und den Götzen ersetzen. Ist eine ungewöhnliche Geschichte, eine ziemlich schwer verständliche Geschichte. Ich finde sie fast so ein bisschen verstörend, regt mich irgendwie auf, also kann ich selten gut einordnen. Als ich gelernt habe, die Geschichte mal von der Perspektive unseres Themas von heute zu sehen, macht sie auf einmal sehr viel Sinn. Da ist ein Vater und ein Sohn. Und die sind unterwegs mit einem ganz eigentümlichen Ziel. Sie laufen auf einen Berg, steht alles in der Bibel. Und das Ziel ist, diesen Sohn zu opfern. Vater, wisst ihr, ist Abraham. Sohn ist Isaak. Das Ganze findet ihr in 1. Mose 22. Fragt, was hat jetzt die Geschichte mit unserem Thema zu tun? Ich kenne die Geschichte, aber was soll die jetzt hier? Gehen wir mal im Leben von Abraham ein paar Jahre zurück. Gott hat mit Abraham geredet. Ihr kennt diese Stelle, das 1. Mose 12, Vers 1. Da sagt Jesus, sagt Gott zu Abraham, verlass deine Heimat, verlass deine Sippe, verlass deine Familie, verlass den Ort, an dem du wohnst und zieh, 1. Mose 12, Vers 1, zieh ins Land, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und wir lesen das und sagen, ja, okay, Familie verlassen machen wir auch. Wenn man zum Studium geht, geht man irgendwo anders hin. Ist ja nicht so fürchterlich ungewöhnlich. In der damaligen Kultur Familie verlassen, Sippe verlassen, das ist so ähnlich, wie wenn ich Krankenkasse, Sozialversicherung, Hartz IV und alles auf einmal alles verlasse. Das war die soziale Einbindung, die Sozialversicherung war die Familie, die Sippe war der Verbund im Dorf. Und es sagt Gott zu Abraham, geh weg von dieser bekannten Umgebung und geh irgendwo hin. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Also Gott hat nicht gesagt, ich weiß nicht, aber du weißt nicht, Abraham. Geh und ich werde dir zeigen, wo du hingehen sollst. Direkt der nächste Vers, nachdem er sagt, jetzt geh und zieh aus, 1. Mose 12, Vers 2, sagt Gott, und ich werde dich, wisst ihr, wie es weitergeht? Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Das heißt, zwei Aussagen. Erstens mal, geh weg, Abraham. Und zweitens, und ich mache aus dir ein großes Volk. Und das hatte ein Problem. Abraham war mit Sarah verheiratet und Sarah konnte keine Kinder haben. Hatten keine Kinder gehabt, obwohl sie schon längere Zeit verheiratet waren. Zur damaligen Zeit eine ganz, ganz schwierige Sache. Im Gegensatz zu heute waren Kinder einfach das Ein und Alles. Daran war alles gelegen, dass jemand und eine Familie Kinder und Nachwuchs hatte. Also müssen wir sich vorstellen, Gott sagt, geh raus aus dieser bekannten Umgebung und übrigens aus dir wird mal ein Riesenvolk werden. Nun, es ging Wochen, es ging Monate, es ging Jahre, es vergingen Jahrzehnte, bevor in dieser Sache, dass da ein Volk werden soll, irgendwas passierte. Abraham und Sarah hatten keine Kinder. Und wie soll da jemals ein Volk werden, wenn es keine Kinder gibt? Ist etwas schwer zu verstehen. Es gibt dann die Episode, in Klammern, da werden wir jetzt heute nicht drauf eingehen, ist aber super spannend, wo Abraham versucht nachzuhelfen mit seiner Magd. Und aus dieser Beziehung ist übrigens ganz, ganz viel Leid entstanden. Und um ganz ehrlich zu sein, das, was vor zwei Tagen in Paris gewesen ist, ist indirekt ein Ergebnis dieser ganzen Sache von Abraham. Klammer zu, ist dann nochmal ein anderes Thema. So wartet also Abraham jahrzehntelang auf einen Nachwuchs, auf einen Sohn, der der Anfang hätte sein können für ein Volk, das da entstehen sollte. Als Abraham über 100 und die Sarah über 90 war, geschieht es. Sie haben einen Sohn, ein Kind. Und das ist dieser Isaak. Und von diesem Hintergrund her versteht ihr vielleicht ein bisschen der Hoffnungsträger schlechthin. Der Erstgeborene, auch noch ein Sohn in der damaligen Kultur, ganz, ganz wesentlich. Das Ziel der Träume, jahrzehntelang drauf gewartet, jetzt ist es da. Paare, die ungewollt kinderlos leben, können vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was das bedeuten kann. Auf Nachwuchs und Kinder zu warten, jahrelang, in diesem Fall hier bei Abraham, jahrzehntelang. Und dann kommt dieser Nachwuchs, das Ziel der Träume, das, was sie immer sich vorgestellt haben, nun ist endlich da. Der Nachwuchs stellt sich ein. Die Verheißung ist in Erfüllung gegangen. Jetzt kann es eigentlich richtig losgehen. Und da kommt unsere Geschichte. Ich bin jetzt in 1. Mose 22. Wenn ihr die Bibel mitgenommen habt beim Reinlaufen, dann könnt ihr mitlesen. Und dann heißt es hier am Anfang dieser Geschichte, und nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach, Abraham, und er antwortete, hier bin ich, und er sprach, nimm Isaak, also genau diesen Sohn, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Also das ist diese Geschichte, wo ich vorher sagte, die ist schwer verständlich. Das ist fast wie verstörend. Da ist nun endlich dieser Sohn da, dieser Nachwuchs. Und dann sagt Gott, nimm den Sohn, geh und opfere ihn. Und Gott sagt nicht einfach so, nimm den Isaak und geh mal spazieren mit ihm, sondern wenn er den Sohn Isaak beschreibt, da hängt er zwei Eigenschaftswörter dran, die ganz wesentlichen sind. Er sagt, es ist dein einziger Sohn, den du lieb hast. Den Isaak, den sollst du jetzt nehmen. Es steht nicht im biblischen Text so ganz genau drin, aber wenn man den ganzen Zusammenhang liest, dann wird schon klar, Abraham liebte seinen Sohn und ich würde fast sagen, er vergötterte seinen Sohn. Und jetzt hört ihr vielleicht schon ein bisschen, wo diese Geschichte mit unserem Thema was zu tun haben könnte. Der Sohn war sein Ein und Alles. Das war die Erfüllung von allem, auf was er sich gefreut hatte. Und dieser Sohn war jetzt da, dieser Isaak. Und dann sagt Gott, nimm den Sohn, deinen einzigen, und den, den du lieb hast. Vielleicht dürfte man etwas freier übersetzen, den du vergötterst, und geh mit ihm. Dieses ganze Hoffen und Harren und Warten und Gott hat doch nicht geantwortet jahrzehntelang und nun ist der Sohn da. Jetzt hatte er, der Abraham, doch endlich, was er wollte, nämlich den Start für dieses Volk, das aus ihm werden sollte. Und nun wird erwartet, dass er das hergibt. Das passt ja gar nicht zusammen mit allem anderen, was Abraham bisher wusste. Heute in unserem Idealismus denken wir sehr häufig über unsere eigene Leistung und was wir tun und was wir machen nach. Was wir missen müssen in der Geschichte ist, dass zur damaligen Zeit besonders auch der erstgeborene Sohn eigentlich wie symbolisch oder stellvertretend stand für alles, was eine Familie hatte. Der Abraham hat seine ganze Hoffnung, seine ganze Zukunft, wie ich vorher sagte, jede Versicherung, die wir heute kennen, alles liegt sozusagen auf den Schultern von diesem einen Sohn, dem Isaak. Und nun achtet auch mal, was Gott von dem Abraham möchte. Er hätte ja sagen können, Abraham, geh mal ins Zelt von diesem Isaak und töte ihn. Hat Gott es gemacht? Nee. Was hat Gott gemacht? Er hat gesagt, geh auf den Berg und opfere. Es ging um ein Opfer. Es ging um ein Brandopfer. Und jeder Jude weiß, dass Brandopfer etwas zu tun hat mit Schuld und Vergebung. Es ging um ein Opfer. Es ging um Schuld und Versöhnung. Und weil der Erstgeborene damals in der Kultur eigentlich was wie stellvertretend für die ganze Familie, die ganze Sippe, so derjenige, der die Zukunft weitertragen soll, in Klammern, es gibt ja viele Geschichten im Alten Testament, wo es um diese Erstgeburt ging, um die Bedeutung der Erstgeburt, Auszug aus Ägypten. Wer wurde von dem Engel getötet, war die Erstgeburt, die erstgeborenen jungen Männer. Was war in der jüdischen Kultur überhaupt, war der Gedanke, dass die Sünde des Volkes, das praktisch das Ergebnis ist, dass jeder erstgeborene Sohn Gott gehört und man musste den Erstgeborenen wie so eine Art auslösen. Ein Geld zahlen haben sogar die Eltern von Jesus getan, haben dann Tauben gekauft, weil sie nicht viel Geld hatten. Man hat praktisch den Erstgeborenen ausgelöst, weil Gott gesagt hat, eigentlich gehört er mir. Und nun geht Abraham mit seinem Erstgeborenen, mit dem, auf dem alle Hoffnungen, alles geruhte. Und es geht um Opfer, um Schuld. Wir hören das vielleicht in dieser Geschichte nicht so raus. Aber für Abraham war das, wie wenn Gott sagt, Abraham, da stimmt was nicht mit deiner Familie. Ich will über deinen Erstgeborenen reden, also über deine Familie. Und wenn es um Opfer ging, dann ging es um Schuld. Dann geht es darum, dass etwas nicht in Ordnung ist. Sie gehen auf den Berg Moria, sie marschieren. Und dann heißt es hier in diesem Text, im Vers 4, am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf. 3 Tage lang sind die marschiert. Ich würde gerne wissen, was die miteinander gesprochen haben. Was Abraham gedacht hat, was Isaak gedacht hat. Ich weiß es nicht, die Bibel sagt es nicht, aber es muss einen interessanten 3 Tage Wanderung gewesen sein. Und auch nicht besonders leicht, da gab es sicher keine Wanderwege. Sie haben irgendwo ihren Weg dann versucht zu finden auf diesen Berg und sind dort gelandet. Und dann oben auf dem Berg heißt es in Vers 5, und da sagt dann der Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak, er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen, die beiden, miteinander. 3 Tage lang sind sie da marschiert, bis sie dann an dem Platz waren, an dem das hätte stattfinden sollen, was Abraham geglaubt hat, was jetzt kommen wird. Bin gespannt, also ich würde wirklich mal richtig gerne wissen, was Abraham gedacht hat in dieser Zeit. Ob es ihm langsam gedämmert ist, um was es geht? Warum soll er seine ganze Hoffnung, seine ganze Zukunft, seinen Erstgeborenen, warum soll er den opfern? Wie soll dann ein Volk aus ihm werden, wenn der nicht mehr da ist? Und warum wird Gott überhaupt Menschenopfer wollen? Das war doch komplett konträr zu allem, was Gott bisher jemals gesagt hat. Es geht in der Bibel gar nie darum, dass Menschen getötet werden und geopfert werden. Warum jetzt auf einmal hier? Ob dem Abraham vielleicht irgendwie ein bisschen gedämmert ist, dass es um die Prioritäten gehen könnte? Der Untertitel hier, was nimmt den ersten Platz in meinem Leben ein? Ich weiß es nicht, zu welchem Zeitpunkt Abraham irgendwo geschnallt hat, um was es geht. Vielleicht erst am Ende der Geschichte, auf die wir gleich noch kommen. Was hat für uns diesen Isaak-Platz in unserem Leben? William Temple sagt mal in einem Zitat, die Religion eines Menschen ist, was er tut, wenn er alleine ist. Ziemlich kluges Zitat. Die Religion eines Menschen ist, was er tut, wenn er alleine ist. Götzen verraten sich, wenn ich etwas Muße habe, etwas Zeit, etwas die Möglichkeit zu tun, was ich gerne tun habe. Ich habe vorher schon mal die Frage gestellt, was sind so die Tagträume? Die Dinge, die unsere Gedanken nachgehen, das, was uns beschäftigt. Und wieder, das sind vielleicht gar nicht schlechte Dinge. Weder Sport, noch Kinder, noch der Beruf sind an sich schlecht. Aber welchen Stellenwert nehmen sie ein? Die zweite Frage für unsere Götzen, die sie vielleicht so eine Art Isaaks in unserem Leben sein könnten, ist, wofür geben wir unser Geld aus? Gute Kontrollfrage. Wo sind Bereiche, wo man vielleicht ständig darauf achten muss, nicht zu viel dafür auszugeben, sich immer selber fast so daran erinnern muss, hier nicht zu übertreiben? Und es ist ganz unterschiedlich. Ich habe es nicht mit den Schuhen und den Kleidern, ich habe es vielleicht eher mit den Autos. Andere ist bei anderen, es ist anders. Wo neigen wir dazu, unvernünftig Geld auszugeben? Urlaub, Haus, was immer. Unser Umgang mit Finanzen ist ein ganz guter Indikator wiederum, wo vielleicht solche Dinge sein könnten, die zu viel Raum in unserem Leben einnehmen. Und die Frage von vorher nochmal mit der Angst. Wo habe ich Angst, etwas zu verlieren? Fast schon panisch in manchen Fällen. Verzweiflung, Schuldgefühle. Es geht darum, unsere Götzen zu entlarven. Ich möchte euch wirklich auffordern, ich werde euch nachher ein paar Minuten Zeit geben, darüber nachzudenken, wo diese Dinge sein könnten. Wir müssen da ganz ehrlich sein vor Gott. Er sieht es sowieso, er sieht ja in unser Herz. Und wir möchten heute darüber nachdenken, wo vielleicht solche Bereiche sein könnten. Und dann geht es darum, den Götzen zu ersetzen. Wir können jetzt heute Morgen Appelle ablegen und sagen, jetzt strengt euch mal an, dass diese Dinge, die so wichtig sind in eurem Leben, unwichtiger werden. Das ist wahrscheinlich fast nicht die heiße Luft wert, wenn ich das sage. es ist schwierig, jetzt einfach zu sagen, jetzt mach das mal ein bisschen weniger wichtig. Kümmere dich nicht so sehr um diesen Sport oder dieses Haus oder diesen Beruf, deine Karriere. Lass es doch ein bisschen weniger wichtig sein. Das können wir tausendmal sagen. Es ist unheimlich schwer in der Umsetzung, wenn nicht etwas geschieht, nämlich wenn nicht der Götze ersetzt wird durch etwas anderes, was diese Leere, was diese Sehnsucht in uns füllt. Und das ist der eigentlich auf diesen Platz gehört, nämlich Gott. Wenn er diese Sehnsucht stillt, nur dann und wirklich nur dann sind wir auch in der Lage, andere Dinge zurückzustellen. Unsere Geschichte, da heißt es, Abraham reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohns nicht verschont um meinetwillen. Ich übersetze es jetzt in unser Thema. Nun habe ich erkannt, dass deine Prioritäten langsam wieder richtig geordnet werden. Ich habe erkannt, dass du bereit bist, sagt Gott hier, selbst diesen Hoffnungsträger mir zu geben, weil du mir, Gott, mehr vertraust als deinem Sohn und die Zukunft nicht in seine Hand und auf seine Schultern legst, sondern in Gottes Hand. Da hob Abraham seine Augen auf, und das finde ich interessante Beobachtung, auf einmal guckt er hoch, er hob seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen, ging hin, nahm den Widder, opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Ein Ersatz wird gefunden. Der Götze wird ersetzt. Heb deine Augen auf und auf einmal sieht er diese Möglichkeit. Natürlich ist diese Geschichte auch, und das ist nochmal eine andere Ebene der Geschichte, eine starke Anspielung, eine Vorausschau auf Jesus Christus, der auch stellvertretend als Opfer für uns geopfert wurde, der genau wie damals in der Geschichte das trägt und sein Leben gibt für das, was wir eigentlich hätten tun sollen, für unsere eigene Schuld. Wir werden heute Mittag ja das Abendmahl halten, wo wir uns daran erinnern, an dieses stellvertretende Eintreten an unserer Stelle, an sein Opfer. Aber im Zusammenhang jetzt mit diesem Thema sehe ich da noch die andere Facette. Der Götze wird ersetzt durch etwas, was Gott schenkt. Auf einmal hebt Abraham seine Augen und sieht, dass Gott ihn beschenken möchte. Auf Gott sehen, auf ihn. Ich möchte heute Morgen keine Appelle loswerden an, hört es mal auf, dass eure Schuhe so wichtig sind und fangt weniger an, Kleider zu kaufen oder irgendwie sowas. Es geht mir darum, eure Augen ganz neu auszurichten auf Gott. Denn dann wird dieser Götze ersetzt. Dann nimmt wieder der den Platz Nummer eins ein, der ihn einnehmen sollte, nämlich Gott. Ein Text aus Kolosser 3. Und ich werde das etwas stehen lassen, dann auch für eine Zeit der Stille, die ihr jetzt noch ein paar Minuten habt, um über euer eigenes Leben nachzudenken. Ich habe es euch hier aufgeschrieben in der neuen Genfer Übersetzung, ist etwas leichter zu verstehen. Da sagt Paulus an die Kolosser, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch, und jetzt kommt wieder dieses Aufblicken von dem Abraham in der Geschichte, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz, also Analogie zu unserem Thema ist, glaube ich, ziemlich deutlich, in dem Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht das, was zur irdischen Welt gehört. Ich würde sagen, nicht auf eure Götzen, nicht auf das, was in eurem Herz den Platz einnehmen möchte. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Vieles ist noch nicht sichtbar, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Vers 5, ganz entscheidend, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Götze ersetzen. Blick auf Jesus. Blick auf das, was ihn betrifft, auf unseren Herrn, und regelt die Dinge, die euer Leben zerstören möchten, entsprechend. Und am Schluss nochmal ganz interessant, der Vergleich Habgier und Götzendienst, den Paulus hier bringt. Ich möchte euch ein paar Minuten Zeit der Stille geben. Lasst diesen Text aus Kolosser stehen. Und ich möchte euch nochmal bitten, diese Kontrollfragen durchzugehen. Wo könnte es Bereiche in deinem, in meinem Leben geben, die eine Dimension eingenommen haben, eine Bedeutung eingenommen haben, die eigentlich Gott gehört? Lass uns ganz neu unseren Blick ausrichten auf das, was eigentlich wirklich zählt, nämlich Gott. Lass uns diese Götzen ersetzen durch den, der wirklich unsere Sehnsucht stillen kann, der uns Frieden geben kann, der uns Zuversicht geben kann, der uns auch Gelassenheit geben kann, nämlich unseren Gott. Wir nehmen jetzt ein paar Minuten der Stille und ich werde dann mit einem Gebet abschließen.